Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ihr habt eine aktuelle Folge Seitenweise Glück eingeschaltet. Das freut uns. Ich bin Dörte.
Und ich bin Hella.
Erstmal sehr, weil Seitenweise Glück ist nämlich ein Podcast voller Leseliebe. Und heute findet hier eine reguläre Folge statt, in der die liebe Hella und ich zwei Romane besprechen, die uns interessiert haben, die uns neugierig gemacht haben. Wir haben diese Romane beide gelesen und sitzen jetzt hier vor dem Mikro und überraschen uns mit unseren Gefühlen, unserer Meinung, unserem Leseerlebnis gegenseitig. Und Hella, ich war selten so gespannt und so voller Vorfreude, mit dir über diese beiden unglaublich faszinierenden, mitreißenden, aber auch düsteren Romanen zu sprechen. Wir reden über
Kayla von Colin Walsh
und Seltsame Sally Diamond von Liz Nugent.
Und ich wollte noch kurz einen Eindruck oder ein Gefühl mit dir teilen, bevor es losgeht. Und zwar manchmal haben wir ja Bücher, wo wir dann denken, so, da haben wir uns auch irgendwie ein Ei gelegt, weil die dann doch länger sind, als wir irgendwie dachten. Oder dann kommt in der Woche mal was dazwischen und man findet nicht so viel Zeit zum Lesen. Und dann denkt man sich, schaffe ich das bis zur Folge? Oder manchmal sind wir ja auch ehrlich, muss man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zwingen, weiterzulesen, weil man nicht so reinkommt oder weil das Thema dann irgendwie doch nicht zur eigenen Lebenssituation passt im Sinne von, ich muss jetzt mich damit beschäftigen. Aber diese beiden Bücher, ne, muss ich sagen, waren für mich der Inbegriff von Page-Turnern.
Alter Schwede, aber alle beide, oder?
Wir also hatten ein wirklich glückliches Händchen, glücklich in dem Sinne, dass, also finde ich, dass ich diese Bücher wirklich kaum aus der Hand legen konnte. Und immer dachte, wann habe ich eine Minute Zeit, wann kann ich weiterlesen? Ich fahre Bahn, juhu, von mir aus auch viel länger als geplant.
Wirklich, oder?
Ja, das war, also die Geschichten haben es in sich, das werdet ihr gleich hören, aber diese Bücher haben mich wirklich mitgerissen, hast du schon gesagt, und auch besonders zurückgelassen, das auch. Und dann war ich noch überrascht, das haben wir natürlich nicht so hervorsehen können. Wie sagt man? Das haben wir nicht so
vorhersehen
können, danke, oder bewusst so gemacht. Aber die Bücher hatten dann doch sehr viele Parallelen, die wir nicht geahnt haben. Kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen.
Ja, unter anderem spielen beide in Irland, ne?
Ja, zum Beispiel. Aber das ist ja noch das Harmloseste an Parallelen, muss man wirklich sagen.
Auf jeden Fall. Also gut. Einmal kurz vorab, ich würde auch gerne noch zwei Sachen vorab sagen, bevor wir einsteigen und eintauchen. Zum einen könnt ihr beide Romane gewinnen. Das funktioniert so. Wir nennen euch im Laufe dieser Folge ein Codewort. Und dieses Codewort schreibt ihr bitte in eine E-Mail. Und diese E-Mail schickt ihr an buchclub@bildderfrau.de. Teilnehmen könnt ihr bis zum 21.03. Mehr Infos und die Teilnahmebedingungen nochmal in den Shownotes. Und mit etwas Glück ziehen wir euch aus dem Lostopf und ihr gewinnt ein exklusives Seitenweise Glück Bücherpaket, bestehend aus den Romanen Kayla, erschienen bei Gutkind, und Seltsame Sally Diamond, erschienen im Steidel Verlag.
Und wenn ihr dann gewinnt und die Post bei euch ankommt, dann könnt ihr euch am besten Wochenende frei nehmen.
Ja, und uns bitte danach unbedingt schreiben, wie euch diese Romane bewegt haben. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema, was ich gerne noch einmal vorab besprechen würde. Ich würde gerne mal das Genre dieser beiden Romane ein bisschen abtasten mit dir. Bei Kayla steht vorne drin Roman. Bei Seltsame Sally Diamond habe ich unterschiedliche Dinge gelesen. Psychothriller wurde auch genannt. Aber es sind beides, also Romane und Bücher, in denen es wirklich tief und tiefgründig und auch abgründig wird, muss man ganz kurz dazu sagen, finde ich. Und ich, also bei dem Genre schwimme ich so ein bisschen. Wie würdest du es einordnen?
Also es hat Krimi-Elemente, es hat Thriller-Elemente. Ich würde aber sagen, es sind Spannungsromane. mit Psychoelementen.
Ja, finde ich, würde ich auch, da gehe ich mit. Da gehe ich sogar wirklich bei beiden mit. Und vielleicht auch nochmal vorab, es sind Bücher, die einen wahnsinnigen Sog entwickeln, aber der führt uns halt eben auch nicht nur in leichte Gefilde. Also das geht schon sehr tief in menschliche Abgründe. Es geht um Gewalt, es geht um sexuelle Gewalt.
Psychische Gewalt.
Psychische Gewalt. Also es sind Themen, die wirklich auch dunkel sind und dunkel werden. Und so ein bisschen wird diese Folge auch so werden. Also nur vorab, dass ihr mal kurz ein bisschen abtesten könnt, ob ihr Lust habt auf diese Themen und da mit uns hinabzutauchen quasi.
Genau.
Denn genau das machen wir jetzt. Wir tauchen hinab.
Wir haben gerade darüber gesprochen, mit welchem Buch wir anfangen. Und wir haben uns dann, weil wir keine Präferenz haben, haben wir gesagt, wir fangen mit dem an, was neuer ist. Und das ist Kayla.
Genau. Kayla ist der Debütroman von Colin Walsh. Und der ist ganz frisch am 26. Februar erschienen. Und in ihm geht es um Folgendes. Es ist der Sommer ihres Lebens. Diesen Sommer im Jahr 2003, den erleben die sechs Freunde, die Mädchen Kayla, Aoife und Helen und die Jungs Aiden, Joe und Mush, wie in einem Rausch. Sie sind Teenager, sie sind frei, sie haben keine Schule. Sie erkunden verborgene Winkel ihres Heimatortes Kinloch an der irischen Westküste. Sie gehen natürlich teilweise heimlich auf Partys. Sie erleben Abenteuer, loten Grenzen aus. Sie verlieben sich, sie erzählen sich ihre Träume und Sehnsüchte und helfen einander, ein paar davon wahr werden zu lassen. Doch dann kommt der Herbst und mit ihm die Katastrophe. Kayla verschwindet im November 2003 und wird nicht wiedergefunden. Bis 15 Jahre später sterbliche Überreste auftauchen und bald klar ist, sie stammen von Kayla. Und obwohl sich alle voneinander entfremdet hatten, treffen sich Mush, Helen und Joe im Sommer 2018 wieder in ihrer Heimatstadt Kinloch. Mush war als einziger in Kinloch geblieben, Helen ist nach Kanada ausgewandert, Joe als Musiker berühmt geworden und nach L.A. gegangen. Und auch in diesem Sommer 2018 merken sie, der Vergangenheit, der können wir nicht entfliehen. Im Gegenteil, sie kracht mit unerwarteter Wucht in ihre Leben. Und die drei begeben sich also auf die Suche, auf die schmerzhafte Suche nach der Wahrheit.
Also ich weiß es gar nicht. Ich habe so vieles im Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber wir können es ja mal gemeinsam rantasten.
Los geht's, Ella.
An diese Clique.
Ja.
Die übrigens auch so ein, also das war ja nun keine harmonische Clique, würde ich sagen. Ne? Also Helen kam später dazu, zu Aoife und Kayla, die ja irgendwie so ein Doppelpack waren, die irgendwie für sich waren, wo aber alle auch so ein bisschen, ja, wie sagen, Angst oder Respekt irgendwie hatten. Und die beiden hatten auch schon, was man vielleicht gemeinhin als freche Schnauze bezeichnen würde. Und Helen zieht eben neu in diese Stadt, geht mit ihrem Hund spazieren und trifft dann eben auf diese beiden, die sie vorher auch immer schon so im Blick hatte und gehört dann irgendwie dazu. Und dann freunden sich immer Helen und Kayla irgendwie so an, dass Aoife auch irgendwie eine Außenseiterin wird. Dann haben wir die Jungs, wo ja Aiden aus einer, ich möchte sagen, besonderen Familie stammt. Da kann ich jetzt nicht mehr zu sagen, weil dann würde man den Verlauf der Geschichte ein bisschen spoilern. Und die Joe ist dann irgendwann mit Kayla zusammen und manchmal hassen die sich alle und manchmal lieben die sich alle und wahrscheinlich so wie so eine Teenie-Clique ist,
ja,
aber nicht immer nur harmonisch und es gibt Intrigen und es gibt Streit und es gibt ja Momente, wo das vielleicht auch auseinanderzubrechen droht, was es dann ja später auch tut.
Ja, und sie kommen ja auch alle aus ganz unterschiedlichen Backgrounds, so, ne? Also sie leben zwar alle in diesem irischen Touristenort, aber man merkt schon, dass es da unglaublich viele Grenzen gibt innerhalb der Stadt, was so Reichtum angeht und wohlhabend sein oder eben nicht und so weiter. Also man merkt schon sehr auch die soziale, demografische Zusammensetzung von diesem Städtchen, ne? Also von diesem irischen Städtchen, finde ich, das wird auch klar.
Sie haben auch alle irgendwie ein bisschen was Geheimnisvolles. Also zum Beispiel ist Helen mit ihrem Vater und ihrer Schwester in diese Stadt gezogen und gibt erst nach und nach preis, was mit ihrer Mutter los ist. Warum ist sie nicht da? Dann haben wir Kayla, die bei ihrer Großmutter aufwächst. Da ist auch lange nicht klar, was ist eigentlich mit den Eltern von Kayla los. Also ganz, ganz viel ist da auch ungesagt.
Auf jeden Fall. Und so ein bisschen das Besondere, finde ich, an dem Roman ist, ich habe, das hört man ja raus, auch aus der kleinen Inhaltszusammenfassung, es geht eigentlich um 6 Jugendliche, 6 Teenager, aber die Geschichte, die da passiert ist, die wird erzählt aus der Perspektive von Mash, von Helen und von Joe. Und ja, das sind ganz spezielle Perspektiven, die dann wirklich sozusagen immer einzeln auch aus Erinnerungen und aus den einzelnen individuellen Erinnerungen an diesen Sommer 2003 bestehen, aber auch aus dem, was in der Jetztzeit halt eben in Kinlock passiert, als sie im Sommer 2018 alle wieder dorthin zurückkommen, beziehungsweise alle wieder aufeinandertreffen. Und das sind bei Helen und bei Mush Ich-Perspektiven und ganz besondere Stimmen. Also ich finde, das ist da absolut gelungen, wie viel Charakter und wie viel Erfahrung auch von dieser Figur und wie viel Emotion von dieser Figur in diese Sprache dieser Figur fließt. Also vor allen Dingen bei Mush, der hat so einen ganz speziellen Ton. Und ich finde auch noch bei Joe ist das krass, weil das ist ja eigentlich eine ganz außergewöhnliche Perspektive. Das ist eine Du-Perspektive. Ja. Und das klingt erstmal irgendwie ein bisschen komisch,
ne? Ja.
Aber man ist total schnell drin. Und weißt du warum, Hella? Zumindest war ich es. Und weißt du warum, Hella? Weil diese Du-Perspektive so gut zu dem Charakter Joe passt. Weil das ist so ein ganz kontrollierter Typ, dem wichtig ist, was andere denken, der immer auch irgendwie alles so richtig und korrekt machen will, der auch so erzogen wurde mit, das bist du und das ist unsere Familie und so machen wir das. Und der erzählt halt mit, du gehst über dem, das paraphrasiere ich jetzt, das zitiere ich nicht, du gehst über den Platz, da siehst du Helen und Mush stehen und so weiter. Also, und trotzdem, das passt irgendwie, auch wenn es erstmal seltsam ein bisschen anmutet.
Das habe ich mich auch währenddessen gefragt, so was bewirkt diese Perspektive bei mir? Und ich kann mich auch an kein Buch erinnern, wo ich das schon mal so gelesen habe. Und du hast ja gerade schon gesagt, er ist so ein kontrollierter Typ, dem immer eingebläut wurde. Du hast dich so zu verhalten, denn du bist Joe. Und dann kommt der Nachname, der ist mir gerade entfallen. Und wir machen das so und vergiss nicht, du bist der und der. Und genau, er ist ja mittlerweile ein berühmter Musiker, der jetzt eben wieder zurück in der Stadt ist, weil da finden so ein paar Festivitäten halt. Es wird ein Pub eröffnet, mit dem er zu tun hat. Und ja, also es ist eine ganz merkwürdige Perspektive, die so draufschaut, ihm dann, also ihm auch im Grunde sagt, was er zu denken und zu fühlen und zu tun hat. Teilweise hatte ich den Eindruck. Und ich fand das am Anfang ein bisschen irritierend, durchaus auch störend, aber dann habe ich mich dran gewöhnt und dann passt es auch irgendwie zu ihm.
Ich finde, die funktioniert stilistisch einfach unglaublich gut, weil man sich halt vorstellen kann, wie der sich selber diese Sachen immer erzählt, weil der halt auch so auf, weil der sich ganz viel von außen sieht und da passt das Du total gut zu. Also ich fand das krass und ich finde, das ist nur ein Beispiel für, wie unglaublich faszinierend das dem Autor Colin Welsh hier gelingt, verschiedene Perspektiven zusammenzufügen, die uns in die Vergangenheit führen, die was mit der Gegenwart machen, die uns sehr viele Personen auf einmal unglaublich nah bringen. Und wie er das stilistisch zusammenfügt zu diesem Handlungsrahmen, auch mit so einem fulminanten Finale, das ist es ja wirklich, ne? Und so ein fulminantes Finale aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen, ist auch nochmal eine Kunst, ne? Ein Finale aus einer Perspektive ist krass, da kannst du aufbauen, kannst sagen, und dann und das, und da ging niemand ran, und er lief immer schneller und schneller, und er kam nicht vom Fleck. So Handlungselementen kannst du da spielen, aber dieses Finale wird ja auch noch so abwechselnd erzählt, und das zögert das Ganze nochmal hinaus und macht es noch spannender und irgendwie auch noch so, ja, noch mitreißender.
Was ich auch noch besonders fand, man erlebt ja so viel während des Lesens, weil wir diese Rückblicke haben, was ist früher passiert und was ist, also zu dem Zeitpunkt, als Kayla verschwindet und davor noch, wie ist diese Clique so zusammengekommen? Das wird ja so fließend eingebaut. Und dann wird dieser Roman ja nur von Freitag bis Dienstag erzählt, was ja 5 Tage sind. Und man hat aber das Gefühl, man ist 5 Jahre dabei.
Ja, weil auch in den 5 Tagen passiert unglaublich viel. Und dann passiert ja eigentlich noch die Vergangenheit. Also das Quatsch, die passiert nicht in dem Moment, aber sie passiert für uns in der Geschichte, weil sich die Figuren einzeln zurückerinnern an diesen Sommer vor dem katastrophalen Herbst 2003, in dem Kayla dann verschwindet und in dem dann auch danach nichts mehr war, wie vorher auch zwischen ihnen nicht. Ja, das braucht einige Seiten, aber das wird nie lang.
Das Buch heißt ja Kayla und es geht um Kayla, um das Verschwinden von Kayla, aber es geht auch um Kayla und Kayla kommt ja nie in dem Sinne zu Wort, weil es gibt Kaylas Perspektive nicht. Sie kommt natürlich schon zu Wort, weil es auch wörtliche Rede von ihr gibt in den Erinnerungen der anderen, aber Kayla ist natürlich diejenige, die irgendwie im Mittelpunkt steht, um die sich alles natürlich dreht. Hast du den Eindruck, dass du Kayla als Person greifen konntest, dass du wusstest, was ist das für eine Person, was treibt die um, wem steht sie vielleicht am nächsten?
Ich finde, das ist auch ein ganz großer Kunstgriff des Romanes. Zum einen, weil der Roman nach einer Figur benannt ist, die eigentlich nicht selbst zu Wort kommt, sondern die entsteht aus den Erinnerungen und den Erzählungen von anderen. Aber das tut sie auf so eine vielfältige und schillernde Art und Weise, weil jeder eine andere Erinnerung an Kayla hat und jeder andere Dinge, die er oder sie besonders mochte an ihr und andere Erinnerungen und vielleicht auch Situationen, in denen sie auf jeden von den Protagonistinnen unterschiedlich gewirkt hat. Also ich finde, sie wird hier wirklich zusammengesetzt aus Erinnerungen und das passt total, weil auch der Roman ja ein Stück weit ein Spiel mit Erinnerung ist. Also im Vorwort zitiert Colin Welch, ich blättere da einmal ganz kurz hin, Margaret Atwood.
Ah, und eine zwar, Bekannte von uns.
Eine Bekannte dieses Podcasts ja. In Form von Autorin sein. Aus Katzenauge. Und das Zitat ist, man blickt nicht an der Zeit entlang zurück, sondern in sie hinein und hinunter wie durch Wasser. Manchmal kommt dieses an die Oberfläche, manchmal jenes, manchmal gar nichts. Nichts geht weg. Und das zeigt ja schon einfach auch, wie wahnsinnig der Roman mit dem Konstrukt Erinnerung erzählt und wie wir Dinge anders erinnern oder gar nicht und dafür andere ganz doll. Und das ist ein ganz, ganz zentrales Thema auch dieses Romans, finde ich. Und deswegen, ja, Kayla setzt sich aus Erinnerungen zusammen. Wie konkret? Das liegt auch, finde ich, ein bisschen im Auge des Lesers, der Leserin.
Und das hängt natürlich auch damit zusammen, in welcher Beziehung die Perspektive desjenigen, der gerade spricht, ne, zu ihr stand. Also Joe war eine Zeit lang mit ihr zusammen. Helen wurde dann irgendwie doch die bessere Freundin im Vergleich zu Eva. Und Marsh ist so der Kumpel, den alle gerne hätten, hatte ich so den Eindruck, ne?
Ja, der war irgendwie so der gute Geist des Romans so ein bisschen, ne? Ja. Hatte ich das Gefühl.
Und er ist ja der Einzige, der auch noch in der Stadt ist.
Ja.
Jetzt, ja. 2018. Er ist nämlich immer noch da, er ist nie weggegangen und er arbeitet im Café seiner Mama. Helen wohnt mittlerweile in Kanada, Joe in Amerika und ist jetzt zurückgekommen. Eva taucht noch mal kurz auf, die wohnt in einer anderen irischen Stadt.
Aiden
lebt nicht mehr. Und Marsh ist so im Grunde so Kinlocks Konstante in dieser Clique, die auseinandergebrochen ist mittlerweile.
Ja, und in dem Roman, ganz kurz fällt mir ein, laufen alle Fäden bei ihm auch zusammen, ja. Ne? Weil er einfach da geblieben ist und von Entwicklungen weiß, von denen die anderen nichts wissen, die jetzt wieder dazukommen und sie auch so ein bisschen abholt und mit wieder dazu nimmt. Ne?
Vielleicht noch ein Wort dazu. Wir wissen, Joe ist zurück, weil auch dieser Pub eröffnet wird. Marsh lebt immer noch da, arbeitet da. Warum ist Helen zurück? Helen ist zurück, weil ihr Vater neu heiratet. Deswegen ist sie zufällig, sage ich mal, auch da. Und ein bisschen viel Zufall, dass dann vielleicht auch die sterblichen Überreste von Kayla gefunden werden.
Ja, aber so ist das manchmal.
So, da kommen Zufälle zusammen.
Der Roman, der Spannungsroman, der ist ein Bestseller geworden in Irland auf jeden Fall und ich glaube auch in anderen Ländern noch.
Zu Recht.
Zu Recht, finde ich auch. Habe ich jetzt nicht direkt recherchiert. Reichen wir nach. Auf jeden Fall steht vorne drauf ein Blurb aus The Guardian. Und unter anderem steht da drin ein Debüt voller Nostalgie und Geheimnisse. Und ich wollte jetzt nochmal zum Thema Nostalgie mit dir sprechen. Weil zum einen schafft es Colin Welch da halt wirklich irgendwie einen auch so nostalgisch in so ein bisschen so Teenager-Zeiten zurückzubringen, weil unglaublich viele Dynamiken zwischen diesen jungen Menschen dort und all dem, mit dem sie sich beschäftigen, was sie erleben und so. Das ist schon sehr nostalgisch, finde ich. Aber diese Nostalgie wird gleichzeitig auch, finde ich, im Roman wieder entzaubert, ne?
Also ich habe gerade noch mal über diesen Begriff Nostalgie nachgedacht. Und das ist doch eigentlich etwas, wenn du nostalgisch auf etwas gehst, ist das eigentlich doch durchaus immer positiv, oder?
Ja, und das ist es nicht, ne?
Nee.
Ja. Ja, also ich finde auch, der Roman beginnt unglaublich nostalgisch. Es gibt auch so
so eine Fahrradszene, ne? Ja. Wie die da durchs irische Land fahren und irgendwie immer schneller. Genau.
Und, ja. Und auch in Wir-Perspektive erzählt zum Beispiel. Die einzige Wir-Perspektive in dem Roman. Also nochmal so ein Element von als Beispiel für, wie Erzählperspektiven auch eine Wirkung haben und einen da reinlassen. Also das ist unglaublich nostalgisch, weil die fühlen sich unzerstörbar, die fühlen sich frei, die geben Gas, die haben das Gefühl zusammen, wenn wir zusammenhalten, dann können wir alles schaffen. Und das spricht unglaublich von diesen anderthalb Seiten, finde ich. Aber diese Nostalgie wird halt wirklich zerstört, weil so viel Abgründiges, so viel Dunkles und auch so viel Schlimmes ans Licht kommt, dass wirklich klar ist, auch die Nostalgie, die die vielleicht erlebt haben und mit der sie zurückgeblickt haben, die war trügerisch. Oder?
Ja. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich wäre auch gerne Teenager in dieser Stadt gewesen und auch jetzt möchte ich nicht dort leben.
Na, so. Jetzt erst recht nicht mehr. Ich finde, es wird noch, also es kommen Sachen ans Licht.
Ja.
Die das Städtchen alles andere als harmonisch und idyllisch wirken lassen. Mhm. Ich wollte noch ganz kurz noch ein bisschen über die Struktur und Elemente in dem Roman mit dir sprechen. Und zwar haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es uns doch eigentlich oft stört, wenn so andere textliche Elemente in einen Roman eingebaut sind, ne? Und das passiert hier ja auch. Also hier gibt es Textnachrichten, die geschrieben werden und die also wörtlich auf der Seite aufgeschrieben werden. Ich meine sogar in einer anderen Schrift oder irgendwie grafisch abgesetzt.
Gefettet, glaube ich.
Gefettet, ne? Ihr hört es blättern, wir blättern wieder. Ich sehe deine Eselsohren, Hella. Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt so ein paar. Und es gibt zum Beispiel direkt am Anfang des Buches auf der zweiten Seite den Steckbrief, mit dem Kayla gesucht wird und so.
Und ich gibt auch ein Personenverzeichnis vor.
Gibt auch ein Personenverzeichnis vor und so. Und wir haben uns schon kritisch zu diesen Dingen geäußert in diesem Podcast. Aber in diesem Roman hat es mich nicht gestört. Wie ging es dir?
Ich bin ja eigentlich diejenige, die dann immer sagt, das hat mich total rausgemacht. Ich gebe auch zu, ich habe ja auch schon ganze Gedichte überblättert, weil es mich einfach rausgeworfen hat oder dann selber mal woanders weitergelesen und umgestellt und so. Und es gibt später ja auch noch Aufzeichnungen von Helen, die ja jetzt Journalistin ist und dann innerhalb dieser 5 Tage dann erstmal aufschreibt, was weiß sie, wo muss man nochmal nachhaken, verschiedene Leute befragt, also so ein bisschen selbst anfängt zu ermitteln. Und mich hat es auch nicht gestört. Muss ich sagen.
Ja.
Es war jetzt nicht so, dass ich Hurra geschrien habe, wie du dir denken kannst, aber es hat mich nicht gestört.
Ja, fügt sich ein und ist dann in dem Moment auch der Rest des Romans oder die Handlung so mitreißend, dass man da überhaupt gar nicht drüber stolpern kann oder einfach drüber hinweg flitzt. Also ich fand, es hat sich absolut gut eingefügt.
Ich fand auch, dass die Aufzeichnungen von Helen einem auch nochmal geholfen haben, selber nochmal so einen Überblick zu bekommen, so okay, wo stehen wir denn, was wissen wir schon, weil es ja doch Fahrt aufnimmt und rasant wird und dann ja so vieles zusammenkommt, was man dann aufdeckt, in was passiert ist, bevor Keller verschwunden ist und wer jetzt da was für Dreck am Stecken hatte. Also das hilft dann vielleicht auch sogar schon, auch wenn es natürlich eine einseitige Perspektive ist.
Absolut. Also alles in allem war das aufgrund der Figuren, der Konstruktion und auch des Handlungsbogens, der halt irgendwie sich so langsam, wirklich langsam spannt wie ein Bogen, bis zum Schluss so die Spannung kaum noch aushaltbar ist, finde ich, es wirklich so fulminant und explosiv endet. Und ich habe das Buch zugeschlagen und es hat mich irgendwie atemlos zurückgelassen. So. Aber ich konnte noch ausatmen. Das ging mir bei dem anderen Roman, den wir besprechen wollen, Seltsame Sally Diamond, ein bisschen anders. Da ist mir der Atem gestockt, muss ich sagen. Wie ging es dir, Hella?
Ja, und das ist vielleicht schon eine Parallele, die quasi aufgetaucht sind, als wir beide Bücher gelesen haben, dass es Sachen gibt, die einfach in beiden Büchern vorkommen. Also A, haben wir das Ende, würde ich mal sagen, vorher aber auch schon, ne? Also beide Bücher spielen in Irland, beide spielen auch im ländlichen Raum Irlands, weil in beiden ist das Thema Verschwinden sehr, sehr groß. Und wahrscheinlich fallen uns jetzt noch viele Dinge ein. Vergangenheit, jetzt, nach und nach entblättern sich Dinge.
Oh, und 2 Bücher mit Enden, die einen, lange, lange noch weiter beschäftigen, so viel sei gesagt, auf die eine oder andere Art und Weise. Boah, boah, boah. Wir atmen jetzt einmal kurz durch, Hella, bevor wir zum nächsten Spannungsroman, Psychothriller, wie auch immer man es nennen möchte, kommen. Hier könnte jetzt Werbung kommen.
Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von 4 Frauen über 4 Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und um Luft zu holen, nennen wir doch einmal das Codewort für diese Folge, wenn ihr die beiden Bücher gewinnen wollt. Und zwar ist das Irland.
Und wenn ihr Irland in eine E-Mail schreibt und die uns an buchclub@bildderfrau.de schickt bis zum 21.03., dann habt ihr eine Chance, das exklusive Bücherpaket bestehend aus Seltsame Sally Diamond und Kayla zu gewinnen. Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
So, und wir haben jetzt schon einiges angesprochen, die Parallelen dieser Bücher. Also ihr wisst jetzt schon, Seltsame Sally Diamond spielt auch in Irland. Es gibt Gegenwart und Vergangenheit und es dreht sich auch ums Verschwinden. Und ich erzähle einmal ganz kurz, worum es geht und dann geht's weiter. Wenn ich sterbe, kannst du mich einfach mit dem Müll entsorgen. Das hat Tom, der Vater von Sally, immer gesagt. Und als er dann stirbt, macht sie genau das. Sie packt seinen Leichnam in einen Sack für Gartenabfälle, schleppt ihn über den Hof, hieft den Sack in die Feuertonne, schüttet Benzin drüber und zündet ihren Vater an. Denn so hat Tom immer Müll entsorgt, denn er weigerte sich, die Müllgebühren zu bezahlen. Und Sally, die ist eine, die praktisch denkt und macht, was man ihr sagt. Dass ihr Vater ihr genaue Anweisungen für seinen Tod und die Beerdigung hinterlassen hat, das merkt sie erst später. Sie hat zwar einen Umschlag gefunden, aber da sie in den nächsten Tagen Geburtstag hat, denkt sie, dass sie den erst an ihrem Geburtstag öffnen soll. Sally ist über 40 und lebt zurückgezogen mit ihrem Vater Tom. Ihre Mutter Jean starb schon vor vielen Jahren. Sally hat nie eine Ausbildung gemacht, geht nicht unter Leute, hat keine Freunde. Und wenn sie mal Besorgungen macht, dann stellt sie sich taub, um nicht mit anderen zu kommunizieren. Sie ist anders oder, wie die Leute sagen, seltsam. Tom ist auch nicht ihr leiblicher Vater. Er und seine Frau Jean haben Sally adoptiert, da war sie noch klein. An alles vor ihrem 7. Geburtstag kann sie sich nicht erinnern. Jetzt hat sie die Aufmerksamkeit allerdings auf sich gezogen, als herauskommt, dass sie ihren toten Vater einfach angezündet hat. Die Medien stürzen sich auf sie und auch die Leute in der Grafschaft Roscommon im sehr ländlichen Irland. Und Sally beginnt die Briefe, die Tom ihr hinterlassen hat, nach und nach zu lesen. Und so deckt nicht nur Sally ihre eigene Vergangenheit auf, sondern auch die Öffentlichkeit kommt langsam dahinter.
Ja, und von da aus passiert so unglaublich viel. Und da würde ich gerne einmal ganz kurz anknüpfen, Hella. Und zwar ist das eine, was mir an dem Roman von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass man den anfängt zu lesen und gar nicht richtig weiß, wohin das geht. Man denkt sich auf den ersten Seiten, okay, hier haben wir diese sehr spezielle Protagonistin Sally, die aus der Ich-Perspektive auch erzählt und wir werden ganz schnell reingezogen in ihre Welt, in ihre Gedanken auch, weil sie auch eine ganz spezielle Art und Weise hat, andere Menschen zu begegnen und sehr klar und unglaublich direkt ist und ganz liebenswert, naiv auf eine Art und so eine ganz spezielle Persönlichkeit und wir werden direkt in ihre Welt so reingezogen und dann passiert das mit ihrem Vater und das erklärt sie uns aus Sicht ihrer Welt und aus ihrer Perspektive und als ne, sie wollte damit nichts Böses, sie hat einfach das gemacht, was er ihr gesagt hat, so wie du es auch gerade eben schon zusammengefasst hast. Und dann denkt man sich, okay, und jetzt? Dann habe ich erst gedacht, wird das jetzt so eine Art Justizskandal? Also ne, dreht sich das darum, dass sie dann irgendwie dafür belangt wird, obwohl sie da eigentlich ja nichts Böses wollte? Wie entblättert sich jetzt diese Vergangenheit? Das wird ja auch schnell klar, weil auch in den Briefen des Vaters steht, liest die nicht auf einmal. Im nächsten Brief wird etwas kommen, was dich sehr treffen wird. Also es wird schon klar, da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen, also auch schnell. Und bin mir jetzt nicht so sicher, wie viel wir erzählen, Hella, um ehrlich zu sein.
Ja, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, auch wenn wir gleich darüber reden, aus welcher Perspektive das geschrieben wird. Es gibt nämlich 3 Teile in diesem Buch.
Ja.
Da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen.
Ja, ja.
Weil wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, nicht zu spoilern.
Ja. Was ich aber nur noch mal sagen wollte, ist, dass man trotzdem dranbleibt. Trotzdem von Anfang an hat der mich reingezogen, obwohl ich gar nicht genau sagen konnte, wo führt mich dieser Roman hin, wohin möchte der mit mir. Und ich hatte so das Gefühl, das ist selten so. Entweder weil man schon viel darüber gelesen hat, worum geht es, wie entwickelt sich das, das war da überhaupt nicht so für mich. Aber trotzdem hat dieser Roman mich von Anfang an die Hand genommen. Ich glaube auch wegen dieser Perspektive, wegen dieser Ich-Perspektive, Sally Diamond, die ich von Anfang an so interessant und so spannend und so mitreißend fand, dass mir das erstmal nichts ausgemacht hat. Also der hat mich an die Hand genommen
Und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, wo du mit mir hin willst, aber ich komme mit, weil du klingst so super. Mhm. Du erzählst so toll irgendwie.
Ja, und ich muss sagen, ich hatte auch von vornherein Mitleid mit Sally, weil ich total verstanden habe, warum sie so handelt, wie sie handelt, weil sie es ihm erklärt. Und ich meine, wenn der Vater ihr immer sagt, ach Gott, dann entsorg mich doch einfach. Und sie ja immer nur mit ihm zusammengelebt hat, eben super zurückgezogen in diesem Haus, nie Kontakt hatte mit anderen. Also ihre ganze Welt war ihr Vater. Und alles, was sie jemals gemacht hat, hat sie im Grunde von ihm gelernt. Und dann macht sie das einfach. Und dann habe ich gedacht, ich war so ein bisschen sauer, dass die anderen dann sagen, das kannst du doch nicht machen. Und ich dachte, also ich als Leserin wusste ja, warum sie das macht.
Ja, und ich finde auch im Verlauf des Romans wird auch ganz klar, der Vater hätte es besser wissen müssen.
Unbedingt.
Ganz ehrlich, hätte der das besser wissen müssen. Und das fand ich ein bisschen, das hat mich auch enttäuscht, unter anderem.
Er sagt das immer und dann lässt er da, er hätte auch zu ihr sagen können, wenn ich mal sterbe, in der und der Schublade habe ich alles für dich aufgeschrieben. Das Erste, was du machst, ist, du guckst in diese Schublade. Und sie hätte genau das getan.
Ja, und mach sofort den Brief auf. Das auch noch. Genau. Sofort öffnen. Naja, egal. Das ist nur eine von vielen Sachen, die sich da so entblättern. Irgendwann wird klar, dieser Roman wird jetzt aus zwei Perspektiven erzählt werden. Zum einen der Perspektive, gerade schon erwähnte Ich-Perspektive von Sally. Es kommt eine zweite Ich-Perspektive hinzu.
Eine männliche Stimme aus der Vergangenheit.
Und mehr sagen wir nicht, Hella, oder?
Nee, weil dann würde man wirklich jetzt total viel verraten. Aber vielleicht können wir eines sagen. Das, was wir auch erfahren und was Sally dann auch erfährt, weil wir als Leserin haben genau den gleichen Wissensstand über ihre Vergangenheit wie Sally. Das hat es wirklich in sich. Also da geht's um Tom, da geht's um Jean. Wie war deren Beziehung, wie war die Beziehung zu Sally? Warum hat sie ein zurückgezogenes Leben geführt? Warum hat sie nie eine Ausbildung gemacht? Warum hat sie keine Freunde? Aber das alles ist das Ergebnis eines Ereignisses, das sich eben zugetragen hat in einer Zeit, an der sich Sally einfach nicht erinnert.
In ihren ersten 7 Lebensjahren. Und das ist wirklich, wirklich erschütternd.
Und das erklärt so vieles, wieso sie so ist, wie sie ist.
Ja, und damit sind wir, finde ich, gleich bei dem ganz besonderen Sog, den dieser Roman entwickelt. Und der hängt genau mit diesen beiden Perspektiven zusammen. Und zwar haben wir auf der einen Seite, trotz all dem, was passiert ist, diese unglaublich auch so fast helle, optimistische, besondere Erzählperspektive, diesen besonderen Sally-Handlungsstrang, der durch seine Besonderheit auch absolut besticht. Ich finde auch berührt, weil Sally passieren gute Dinge, sehr gute Dinge in dieser Zeit, aus der sie erzählt. Und ich war wirklich manchmal zu Tränen gerührt, ob der Menschlichkeit, des Zusammenhalts, der Reintegration in die Gesellschaft, die ihr da widerfährt, mit ganz vielen tollen Menschen in ihrer Umgebung. Und dann hat man als krassen und wirklich brutalen Gegensatz diese andere Ich-Perspektive, die von Dingen erzählt, die man sich nicht vorstellen kann und manchmal auch nicht vorstellen mag, die auch dazu eine ganz bestimmte Perspektive hat und die uns wirklich in menschliche Abgründe führt und die sehr, sehr dunkel ist, sei auch nochmal gesagt. Also das packt einen sehr hart und man springt zwischen diesen beiden Dingen hin und her und ist ständig hin und her gerissen zwischen Gut und Böse, sage ich jetzt mal so ganz lapidar, zwischen absolut menschelnd und unfassbar unmenschlich und zumindest in Teilen unfassbar unmenschlich, was da passiert und was da beschrieben wird. Und das ist so ein so krasses Leseerlebnis, das habe ich selten erlebt.
Vielleicht können wir noch sagen, dass die zweite Stimme, die zweite Perspektive, die im zweiten Teil, also wir haben ja gerade schon gesagt, das Buch ist unterteilt in 3 Teile und im zweiten Teil beginnt das, diese männliche Stimme aus der Vergangenheit, die beginnt schon viel vorher. Also da starten wir in den 70er Jahren und arbeiten uns dann sukzessive quasi in die Gegenwart vor. Wir springen da immer in Jahren und da wird dann erzählt, da steht dann drüber, ist das? Das können wir jetzt nicht sagen. Da steht dann ein Jahr darunter und dann wird wieder was erklärt. Und vielleicht eine Sache können wir noch sagen, es beginnt im Grunde damit, dass Sally irgendwann Post bekommt. Auch unter anderem, also kurz vorm Ende des ersten Teils, sie bekommt Post und ihr wird ein Teddybär zugeschickt mit einem kurzen Brief. Und sie weiß sofort, diesen Teddybär Tobi, der gehörte mal mir. Dieser Teddybär gehörte mal mir.
Sie spürt das.
Sie spürt
den Teddy irgendwie.
Sie hat den noch nie gesehen, zumindest kann sie sich nicht an ihn erinnern, aber sie spürt sofort, das ist Tobi, das ist mein Teddybär. Mhm. Und der gehörte irgendwann mal zu mir.
Ja, und wo Tobi herkommt und wie der sich einfügt und wie das zusammenhängt, das setzt sich halt dann eben auch so puzzelhaft, fragmentarisch durch diese beiden Perspektiven eigentlich zueinander. Ne? Mhm. Und du hast gerade gesagt, wir haben einige Parallelen zu Kayla, unter anderem Irland als Schauplatz, das ländliche Irland als Schauplatz, aber halt eben auch Vergangenes, das einen einholt. Und es ist wirklich so, und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass diese Vergangenheit Sally einholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowohl in dem, dass ihr langsam bewusst wird, was da passiert ist, und auch auf eine menschliche Art und Weise. Und wie das endet, liebe Hella, das Ende, oh, wir können nicht spoilern, aber ich hoffe, es ist nicht zu viel gespoilert, wenn ich sage, das hat mich so beschäftigt. Das hat mich nicht nur beschäftigt, das hat mich auch ganz schön deprimiert.
Also wir haben ja im Grunde zwei Enden, nämlich einmal das Ende von Sally, wie das ausgeht, wie sie, in welcher Situation sie ist, als das Buch endet, und einmal diese männliche Stimme, die hat ja auch ein Ende. Und beide habe ich so nicht kommen sehen. Und es hat mich wirklich so zurückgelassen, dass ich dachte, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Also ich habe mir einfach für beide einen anderen Ausgang gewünscht. Bei der einen Perspektive hat es mich mehr überrascht als bei der anderen Perspektive. Aber ich kann auch nicht mehr dazu sagen. Das ist ein bisschen schwierig.
Ich überlege gerade, was man für ein Wort nehmen kann. Aber ich hätte mir einen gerechten Ausgang gewünscht. Und zwar für beide. Mhm. Und das sind unterschiedliche Dinge. Ja, oh Mann. Genau. Aber Helle, ging dir das auch so mit dem Ende? Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal einen Roman gelesen habe, den ich zugeschlagen habe und so sehr dachte, nein, das kann es nicht gewesen sein. Ich weiß nicht. Und ich weiß noch nicht, warum. Aber ich finde es echt, also.
Aber bist du enttäuscht? Bist du traurig? Bist du sauer? Bist du wütend, dass uns Autorin Liz Nugent da so zurückgelassen hat?
Also erstmal kann man das ja nicht sein. Ich finde, man kann, also das ist ja absolut künstlerische Freiheit und alles. Und keine Autorin, kein Autor ist irgendeines Endes verpflichtet, ne? Ja, und deswegen kann ich nicht sagen, ich bin irgendwie sauer oder enttäuscht von der Autorin oder ähnliches. Aber ich bin so sehr noch in der Handlung drin. Und wenn ich sage, ich hätte mir was Gerechtes gewünscht und so, dann merkt man, dass ich das aus der Perspektive der Figuren heraus und aus der Geschichte heraus mir wünsche. Und ich bin einfach noch sehr drin in der Geschichte. Und vielleicht ist das Gefühl, ich bin noch in dieser Geschichte. Ich bin zumindest im Leben von Sally Diamond, weil die mir so ans Herz gewachsen ist. Und denke einfach noch ganz viel an diese Person, aber mit dem Gefühl, dass ich während der Geschichte entwickelt habe. Und das Ganze dann auf die Metaebene zu treten und zu sagen, was das für eine literarische Entscheidung war, den Roman so enden zu lassen. Und dass auch nur mal Romane auf eine Art und Weise enden und auch auf Arten und Weisen enden, die uns vielleicht nicht gefallen. Und trotzdem kann es ja ein literarisch sehr, sehr gutes, und das ist ja auch ein krachendes Ende, es haut voll rein. Das sind zwei verschiedene Ansätze, finde ich. Und okay, sag mal kurz, Hella, dir brennt was auf den Lippen, ich sehe es dir an.
Ja, also ich finde das Ende, auch wenn es krass ist und ich mir natürlich auch einen anderen Ausgang gewünscht habe, es ist schlüssig.
Ja, klar, natürlich, es ist nicht unlogisch und nichts. Ich weiß es nicht, es ist ja so voll. Aber das macht es nicht weniger ungerecht und nicht weniger zu einem Ende, bei dem ich einfach mitleide. Mhm. Wo ich es mir wirklich, wie du gesagt hast, also für Sally Diamond anders gewünscht hätte. Ja. Und das ist aber, und ich meine, das zeigt ja auch wieder, und da sind wir wieder bei der Kraft der Worte und der Kraft der Geschichten. Wie doll oder wie gut ist das, dass Geschichten erzählt werden können, die uns so bewegen, die uns so mitnehmen, die so eine Bandbreite an Gefühlen in uns hervorrufen, auch wenn es ein Mitleiden ist, also auf Höhen und Tiefen quasi.
Und das Ende zeigt auch, wie sehr wir ein Produkt unserer Vergangenheit sind. Produkt ist nicht das richtige Wort, wie sehr wir geprägt sind von unserer Vergangenheit. Also das ist wirklich, das zeigt dieses Ende einfach ganz, ganz doll.
Und da wiederum, das wäre gut gewesen für beide Protagonisten, wenn die sich auf die eine oder andere Art und Weise daraus hätten lösen können oder daraus gelöst worden wären. So. Eieieiei.
Ich habe eine Frage an dich, nämlich die Vergleichsfrage, wie in jeder Folge. Und zwar, bei welchem dieser beiden Bücher hast du denn mehr mitgefiebert hinsichtlich der Auflösung? der Geschichte. Also einmal ging es um Kaylas Verschwinden und die Frage natürlich auch, wie ist sie zu Tode gekommen? Und dann die Auflösung, was ist mit Sally passiert?
Auf die Auflösung hingefiebert habe ich mehr bei Kayla, weil es da ganz konkret auch um diese große Frage ging, was ist mit diesem Mädchen, mit diesem Teenager passiert? Warum ist sie verschwunden und warum ist sie gestorben? Mitgefiebert habe ich bei Sally Diamond nicht so sehr, weil für mich lange Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich fast klar war oder ich sehr hoffnungsvoll war, dass die Geschichte in eine bestimmte Richtung geht. Deswegen habe ich weniger mitgefiebert, weil ich mich in einer falschen Gewissheit gewogen habe, sagen wir mal so. Und dann das Ende mich knallhart erwischt hat. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Beide Romane spielen in Irland und lassen auch auf die eine und andere Art und Weise auch wirklich tief in die irische Seele blicken, wenn man das so sagen kann und wenn ich das so sagen darf. Welcher Roman hat dich denn Irland intensiver erleben lassen beim Lesen?
Kayla.
Okay.
Kayla. Weil bei Kayla haben wir halt auch so eine gewisse Dynamik mitbekommen, was so eine Kleinstadt, ich weiß noch gar nicht mal, ob ich genau als Stadt bezeichnen könnte, aber so ein Town macht, also so ein kleiner Kosmos, wo Jugendliche aufwachsen und was das macht und wie das ist, wenn man zurückkommt und welche Dynamik dann in, oder in welche Dynamik man immer noch fällt, wenn man dann plötzlich zurückkommt, obwohl man vielleicht eigentlich in Kanada wohnt oder ein gefeierter Musiker in Amerika ist und man ist plötzlich wieder in dieser Kleinstadt, der alles angefangen hat und die so viel Last auch mit sich trägt, dass ich das Gefühl habe, da ja, bin ich mehr so eingetaucht. Ja,
tatsächlich. Ja, spannend. Wenn ihr die Romane schon gelesen habt oder noch lesen wollt, schreibt uns doch wirklich bitte mal unbedingt, was ihr da so denkt drüber. Buchclub@bildderfrau.de. Das interessiert uns wirklich immer sehr. Wir lesen jede E-Mail von euch. Und ihr könnt auch alles Weitere an uns schreiben. Kritik, Wünsche, Anregungen, Lob natürlich auch immer gerne. Vielleicht habt ihr Vorschläge für Romane, die wir mal besprechen sollten. Auch all das an unsere E-Mail-Adresse. Außerdem hört doch total gerne in unsere nächste reguläre Folge rein, in der besprechen wir auch wieder zwei Romane, wie in der heutigen. Es geht um Virginia Evans und ihren Roman Die Briefeschreiberin.
Und um den Roman Heimliche Zeilen von Claire Chambers.
Dazwischen gibt es allerdings noch drei weitere Male Seitenweise Glück. Könnt ihr es glauben?
Es wird immer mehr.
Es wird immer mehr. Wir werden immer mehr ein Ort für alle Menschen, die Lesen lieben, und das freut uns riesig. Ihr könnt bis zum Sonntag in zwei Wochen noch zwei Mittwochslesetipps hören. Unser neues Mini-Format, in dem Autorinnen und Autoren Lesetipps geben. Und zwar Lesetipps von Büchern, die sie zuletzt begeistert haben. Und dann gibt es noch eine Sonderfolge am nächsten Sonntag.
Genau, und da geht es darum, wenn Romane Theaterstücke werden.
Oh ja, wir haben nicht nur gelesen, wir waren noch im Theater. Genau. Dafür haben wir tatsächlich auch noch Zeit. Also wenn ihr was hören wollt über die Inszenierung von Gegenwartsromanen, dann schaltet nächste Woche, nächsten Sonntag wieder ein. Und wenn ihr keine dieser tollen Folgen verpassen wollt, dann abonniert Seitenweise Glück da, wo ihr Podcasts hört. Das funktioniert meist, indem ihr auf den Folgen-Button klickt oder eine Glocke anklickt oder ähnliches. Dann verpasst ihr keine einzige unserer tollen Folgen voller Leseliebe. Gibt's noch was? Empfehlt uns weiter. Ihr könnt auch einzelne Folgen schicken an jemanden, wenn ihr meint, der oder diejenige interessiert sich für das Thema oder für die Romane oder ähnliches. Das freut uns auch immer sehr.
Und ansonsten würde ich sagen, einfach weiterlesen.
Ja, vielleicht noch bewerten.
Das auch.
Kommentieren könnt ihr bei Spotify. Das auch. Ihr könnt so viel machen, ne? Und während ihr all das macht, was uns natürlich freuen würde, in der Zeit lesen wir weiter. Und das heiter.
Also, wir lesen heiter weiter und freuen uns aufs nächste Mal.
Toll, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
Ciao.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Cachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just two scoops of Cachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Cachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to cachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code FITNESS.